Frau Gräßle, Brüssel und Straßburg scheint für viele weit weg. Warum geht uns Europapolitik etwas an?
Weil in Europa sehr viel passiert, was jeden Tag unser Leben ausmacht. Von dem Arbeitsplatz, an dem wir sind, über das Produkt, das wir herstellen, das in den Export geht. Über die Hälfte der Produkte gehen in den Export. Vom Rahmenbedingungen Frieden. Die Europäische Union sichert Frieden. Sie verhandelt mit den Ländern um uns herum um gute Bedingungen und vor allem friedliche Bedingungen. Sie spielt im Konzert der Weltmächte mit. Sie ist eine starke Wirtschaftsmacht, der größte zusammenhängende Marktblock der Welt. Das macht uns alles attraktiv. Es geht uns definitiv an.
Nehmen Sie das auch als Stimmung wahr in Ihrem Wahlkampf, dass die Bürgerinnen und Bürger merken, Mensch, das hat was mit mir zu tun?
Immer dann, wenn es zu einer Krise kommt, so wie jetzt auch mit dem Iran und den USA, dann sehen die Bürger schon, oh, da passiert ja was, was nicht in meinem Interesse ist, was machen wir denn jetzt? Dann blicken alle auf die Europäische Union und das ist auch gut so. Ich glaube, die Wahrnehmung, jeder von uns ist betroffen und vielfältig beschäftigt mit dem Leben um uns herum. Das heißt, die Europäische Union ist dazu da, dass es läuft. Und solange es läuft, muss sie niemand wahrnehmen, aber alle müssen dafür sorgen, dass es weiter gut laufen kann. Das ist der Zwiespalt, in dem wir uns bewegen.
Aber trotzdem herrscht doch manchmal das Bild einer aufgeblasenen EU vor, die möglicherweise alles regulieren will, die berühmten Gurken, der Krümmungsgrat. Was läuft da schief in der Kommunikation?
Also es läuft vor allem schief, dass viele Politiker sich nicht zur Europäischen Union bekennen, dass sie so tun, als ob es auch ohne die Europäische Union gut läuft. Das ist nicht so. Unser Garant für wirtschaftlichen Wohlstand, für Frieden ist die Europäische Union, ist die gemeinsame Zusammenarbeit. Und es wäre wichtig und gut, dass man nicht als Geschäftsmodell Sand ins Getriebe hat, sondern als Geschäftsmodell Zusammenhalten der EU und zusammen und gemeinsam vorankommen, gemeinsam besser vorankommen, die Europäische Union weltweit besser positionieren. Wir sind in absehbarer Zeit nur noch bevölkerungsmäßig am Verschwinden gegenüber China oder auch anderen Blöcken. Das heißt, wir müssen uns doch zusammentun. Nur zusammen sind wir überhaupt eine Größe und dafür muss man werben. Ich muss Ihnen sagen, die Europäische Union hat natürlich Normierung und Standardisierung als wesentliches Prinzip für sich mit geschaffen, weil das der Erfolg des europäischen Marktes ist. Wie kann ich denn in Griechenland eine Kiste Gurken bestellen? Die muss genauso aussehen wie die Kiste Gurken aus Spanien. Das haben Normen und Handelsklassen mit sich gebracht. Das heißt, das ist per se schon mal eine große Errungenschaft. Und wenn man das den Leuten erklärt, dann sehen sie es auch ein und finden es dann nach einer Weile sogar gut, weil eben daran auch unsere offenen Grenzen und der gemeinsame Markt hängt.
Hat die EU ein Demokratiedefizit?
Der Eindruck entsteht, weil es natürlich ein Großbetrieb ist. Das sind 28 Mitgliedstaaten zusammen. Aber es geht genauso demokratisch zu wie in Berlin. Das heißt, es stimmen Menschen im Parlament ab und es stimmen Mitgliedstaaten untereinander ab, das, was bei uns der Bundesrat ist. Das heißt, das Demokratiedefizit kann ich nicht erkennen, wenn man sich mal damit beschäftigt. In der EU passiert sehr viel Gutes und sehr viel Wichtiges für uns alle. Und es wäre gut und wichtig, wenn wir alle viel mehr darüber reden und es viel mehr erklären und auch jemanden hätten, dem man es erklären kann.
Sprechen Sie doch mal darüber, was Sie seit 2014 sind Sie Vorsitzenden des Haushaltskontrollausschusses. Was machen Sie da im EU-Parlament?
Also ich kümmere mich um jährlich 170 Milliarden Euro. Wir schauen, wie die Mitgliedstaaten, die 80% dieser Gelder bekommen, wie die mit dem Geld umgehen. Die Idee ist ja, dass diese Mitgliedstaaten das europäische Recht damit umsetzen können, dass man ihnen hilft, die Herausforderungen Europas in der Zusammenarbeit zu bewältigen, auch die gemeinsamen Standards umzusetzen. Ich schaue, ist das wirklich so? Macht ihr in Wachstum und Beschäftigung oder macht ihr in Lust und Laune und Luxusprojekte? Ich kann sagen, das Geld ist überwiegend gut angelegt. Ich bin auch Betrugsbekämpferin, das heißt, ich bin die Berichterstatterin für Rechtsgrundlagen zur Betrugsbekämpfung und habe damit den europäischen Finanzstaatsanwalt entscheidend mit auf den Weg gebracht. Ich glaube, dass wir große Erfolge haben. Wir haben verschärfte Regeln für Interessenkonflikte von Regierungsmitgliedern auf nationaler Ebene verabschiedet. Wer EU-Gelder empfängt, darf nicht gleichzeitig als Politiker über die Zuteilung der Gelder entscheiden und umgekehrt. Das erste Verfahren gegen einen Ministerpräsidenten eines Landes läuft bereits. Und ich glaube, dass wir da, wo wir Rechtslücken haben, gezielt daran arbeiten, diese Rechtslücken zu füllen. Wenn es Betrug und Korruption gibt, wird dagegen vorgegangen. Und ich finde das unterm Strich eine gute Nachricht. Das stabilisiert auch jeden einzelnen Mitgliedstaat.
Von welchem Land sprechen Sie da?
Ich habe jetzt gesprochen von Tschechien. Und ich glaube, dass wir da auch am ehesten zeigen können, was die europäischen Regeln eigentlich an zusätzlichem Mehrwert für nationale Regeln bringen. Weil ohne die Europäische Union wären die tschechischen Bürgerinnen und Bürger sicherlich nicht stark genug gewesen, Regeln für Interessenkonflikte durchzusetzen. Wir werden jetzt auch in Rumänien zeigen, dass wir uns das, was da läuft, nicht gefallen lassen, sondern massiv dagegen vorgehen. Und das Gleiche ist auch mit Ungarn. Ungarn wird die Gelder, die unrechtmäßig verwendet wurden, auch verlieren.
Stichwort Ungarn. Ungarns Regierungschef Orbán war ja mit seiner Fidesz-Partei Mitglied in ihrer EVP. Da verbirgt sich ja die CDU-CSU auch dahinter. Im März wurde diese dann ausgeschlossen, die Fidesz-Partei, zu spät nach ihrer Meinung?
Ja, die Mitgliedschaft wurde suspendiert, weil wir der Fidesz auch Gelegenheit geben wollten, selber mal zu schauen, wo sie eigentlich hingehören, wo sie hinwollen. Also ich hätte mir ein früheres Handeln gewünscht, ja, aber ich kann damit leben, dass die Entscheidung jetzt eben erfolgt ist und es ist klar, dass die Wege von der EVP und Fidesz sich trennen werden, da deutet alles darauf hin. Und das war ja eigentlich auch schon klar, weil Fidesz eben Positionen vertritt, die mit christdemokratischen Werten nicht in Übereinstimmung zu bringen sind.
Haben Sie persönlich gegen das Rechtsschutzverfahren gegen die ungarische Regierung gestimmt?
Ja, ich habe dafür gestimmt. Ich habe für das Rechtsschutzverfahren gestimmt. Ich halte das auch für wichtig, dass wir diese Sache sehr ernsthaft wirklich angehen. Und ich hoffe, dadurch, dass natürlich der Europäische Rat eigentlich einstimmig dafür sein muss, gibt es nicht viel Hoffnung, aber ich glaube, dass der Druck, den die Europäische Union entfaltet, dass dieser Druck seine Wirkung erzielen wird und dass dieser Druck auch eine abschreckende Wirkung auf andere mögliche Nachahmer hat. Es ist ja sehr wichtig, dass man sagt, so nicht, und dass die Staatengemeinschaft, dass die hier auch eine eindeutige Position bezieht, und da bin ich auf jeden Fall immer dafür, diese eindeutige Position zu beziehen.
Sie haben es angesprochen, 28 Mitgliedstaaten, es ist immer eine größere Gemeinschaft geworden. Die Abstimmungen sind dadurch vielleicht auch schwerer und Einstimmigkeit zu erzielen auch. Wie muss sich denn die EU Ihrer Meinung nach weiterentwickeln? Was ist Ihre Europavision?
Also wir haben ja in allen Bereichen eine 60% Mehrheit, 60% der Staaten und 60% der Bürger. Der Einwohner müssen zustimmen. Das heißt, die Einstimmigkeit gibt es nur noch in einigen wenigen Politikbereichen, zum Beispiel in der Außenpolitik. Also ich möchte nur darauf hinweisen, dass dieses Abstimmungsverhalten 60% eben für die Mitgliedstaaten gilt, nicht fürs Parlament. Bei uns gibt es sehr oft nur einfache Mehrheiten. Im Parlament ist alles sehr viel einfacher. Die Krise der Europäischen Union findet bei den Mitgliedstaaten statt und nicht im Parlament. Also was muss passieren in den kommenden Jahren? Die Einstimmigkeit in der Außenpolitik muss weg. Bis jetzt muss jede simple Entschließung der Mitgliedstaaten, zum Beispiel zu Venezuela, einstimmig beschlossen werden. Es hat bis heute keine Entschließung zu Venezuela gegeben, weil die Fünf-Sterne-Bewegung, die in Italien in der Regierung sitzt, da dagegen war. Der Diktator dort ist ihr Freund, den wollten sie nicht kritisieren. Also solche Dinge kann die Europäische Union sich nicht länger gefallen lassen. Auch hier müssen Mehrheitsentscheidungen her. Da müssen Verfahren her, um Mehrheitsentscheidungen zu treffen. Ich bin dafür, die Mehrheitsentscheidung zu lassen bei der Frage des mehrjährigen, siebenjährigen Finanzrahmens. Also wer zahlt wie viel? Das geht nicht, dass die anderen mit Mehrheit beschließen, dass jetzt die einen oder die anderen mehr bezahlen. Also zum einen, das ist sehr wichtig, dass in der Außenpolitik die eine Stimme der EU wirklich deutlich gehört wird und immer gehört wird. Dann glaube ich, dass wir uns auch auf den Weg machen müssen zu einer Vertragsänderung. Ich hätte gerne auch einen einheitlichen Finanzminister, der die Eurozone und die Kommissionsarbeit miteinander verbindet. Das klingt jetzt technisch. Das bedeutet aber, dass man im Grunde 28 mal zwei Parlamente, 56 nationale Parlamente, dass man da eine Zustimmung braucht. Das heißt, ich bin dafür, dass wir einen Konvent machen, uns überlegen, was müssen wir tun, damit die Europäische Union besser funktioniert. Da habe ich eine Vielzahl von Vorschlägen, zum Beispiel eine Verkleinerung der EU-Kommission, dass wir eine Verkleinerung auch des Europäischen Rechnungshofs bekommen. Ich glaube, dass die EU-Einrichtungen sehr viel besser arbeiten könnten, wenn wir den Mut hätten, mal alle Vorschläge auf den Tisch zu legen. Und ich glaube, jetzt ist es Zeit dafür, dass diese Vorschläge mal auf den Tisch kommen. Aber das ist klar, das kann dann bitter werden, wenn man es nicht durchsetzen kann. Ich glaube auch, dass wir natürlich die Demokratisierung in der EU insoweit vorantreiben müssen. Das heißt, Kommissionspräsident, Verwaltungspräsident der EU kann nur werden, wer jetzt wirklich einen Wahlkampf durch Europa gemacht hat und wer die Mehrheit im Europaparlament erzielt. Dass wir versuchen, die Normalität der Europäischen Union viel mehr herzustellen, als das außerordentliche Politikkonstrukt immer noch zu betonen. Ich glaube, dass wir diese Vorschläge auch bündeln müssen und den Mut haben müssen, sie dann voranzutreiben, obwohl es schwierig ist. Und es ist definitiv sehr schwierig. Aber ich glaube, dass wir mit dem Schwung auch der Europawahlen und mit dem Schwung auch der proeuropäischen Bewegungen bei den Europawahlen, dass wir es schaffen, diese Widerstände zu überwinden.
Frisches, junges, neues Personal für Straßburg wäre sicher auch schön. Ich habe mal die ersten 5 Personen Ihrer CDU-Landesliste angeschaut. Das sind alle Minimum Ü40 oder weit darüber. Wo tummeln sich eigentlich die ganzen jungen, begeisterten Europäer, die Praktika in Brüssel und Straßburg machen? Warum findet man die nicht oben auf der Liste?
Die findet man schon auf der Liste. Sie sind auch bei uns auf der Liste. Aber ich muss Ihnen sagen, im Europaparlament haben Sie so viel Wechsel wie sonst in keinem nationalen Parlament. Die Hälfte der Europaabgeordneten ist stets neu. Und die durchschnittliche Verweildauer liegt bei 5 Jahren. Das heißt, Sie brauchen sehr lange, bis Sie wissen, an welcher Strippe Sie ziehen müssen. Wenn Sie einen wirklich starken Einfluss eines Landes wollen auf Gesetzgebung, dann tun Sie besser dran, wirklich auf erfahrene Kräfte zu zählen. Wir hatten das letzte Mal einen Kandidaten, der neu war und der in das Geschäft reingewachsen ist. Wir werden das nächste Mal wieder Kandidaten haben, die neu sind und ins Geschäft reinwachsen. Also es kommt auf die Mischung an. Ich glaube, dass wir das Europaparlament, das ja im Moment aus 236 politischen Parteien besteht, dass wir überfordern, wenn wir sozusagen da nach Quotierung vorgehen. Aber ich glaube auch, dass wir es überfordern, wenn die erfahrenen Leute, die einfach Europa kennen, die Probleme kennen, wissen, wie Gesetzgebung geht, wissen, an welcher Strippe man ziehen muss, wenn man die nach hinten schiebt. Aber die anderen müssen auch nach vorne, keine Frage. Also die Mischung macht's.
Zuletzt noch bitte ich Sie, folgenden Satz zu vervollständigen. Europa hat eine Zukunft, weil?
Weil wir alle wollen, dass Europa zusammenhält.